Die wenigsten überleben das. Also wir haben eine Sterberate von 9 von 10 Babys. Dann würde mich das so lähmen und überfallen, weil ich gar nicht mehr wüsste, wo ich anfangen soll.
Was ist los? Warum schreist du so vor Freude? Und ich, ja, es gibt immerhin eine Besserung.
Das ist mein Glücksgeräusch. Wenn es mir schlecht geht, höre ich mir immer kichernde Paviane an.
Wer uns mindestens eine Episode gehört hat, weiß, dass wir von der Grundausrichtung sehr positive Menschen sind.
Ja.
Sehr begeisterungsfähig, sehr offen, sehr neugierig und vor allem positiv. Und wir sind jetzt gerade in einer Phase, erstes Quartal des Jahres ist um und es ist so unbeschreiblich viel passiert, vor allem Negatives, wenn man das so sagen kann.
Ja.
Herausforderndes. Es ist so als wie so ein Trichter. Der Trichter ist so richtig vollgestopft gerade mit Dingen. Es ist sehr eng links
sehr
und rechts.
Sehr viel Pech, wenn man das so sagen kann.
Ja, und irgendwie hoffen wir, dass am Ende des Trichters immer noch unten was rauskommt. Das ist so immer die Hoffnung und die Positivität, die wir
dass
uns bewahren.
Dass bei euch trotzdem noch was ankommt.
Genau.
Vielleicht habt ihr auch gar nichts gemerkt und denkt, passt doch alles, ist doch alles wie immer.
Hä?
Ihr wisst ja aber auch nicht, was wir eigentlich alles schon längst auf die Beine gestellt haben wollten oder was noch so geplant war. Denn wir sind natürlich auch immer effizienter an unserer Arbeit und haben viele tolle Projekte geplant für dieses Jahr. Und die werden auch kommen, aber es hat sich alles ein bisschen verzögert. Alleine schon, weil unsere Kleine einfach wahnsinnig viel Pech hatte mit Kinderkrankheit, Armbruch, Finger verstaucht und jetzt ein Beinbruch.
Genau.
Tatsächlich.
Alles in 10 Wochen sozusagen.
Ja, genau. Das ist nur irgendwelche Erkältung noch dazwischen, 1000 andere private Sachen auch, die sich ereignet haben, auch ein Trauerfall in meiner Familie und. Also wirklich wahnsinnige hohe Dichte an Pech und negativen Sachen in unserem Leben momentan. Nichtsdestotrotz sind wir eine starke, positive Familie, wie du es gerade gesagt hast. Wir halten umso mehr zusammen. Uns miteinander geht es gut. Uns beiden als Paar geht es gut. Wir sind stark und stapfen dadurch und probieren natürlich trotzdem weiterhin unsere Aufgaben hier aufrecht zu erhalten. Ihr habt es vielleicht schon gemerkt, bei Instagram sind in letzter Zeit, es kommt nach wie vor viele Reels, aber deutlich weniger Rezepte als sonst. Das finde ich auch sehr, sehr schade. Es wird auch wieder hochgefahren, aber es kommen schon noch auch mehrmals wöchentlich Rezepte, aber auch in einem ganz anderen Tempo als noch vor ein paar Monaten.
Ja.
Ja, finde ich sehr schade, aber es ist einfach aufgrund der Zeit. Ne? Jedes Rezept braucht um die 5 Stunden Arbeit. Es wird nicht bezahlt, diese Arbeit. Ne? Das ist wirklich einfach nur für den veganen Lebensstil, um andere Menschen zu begeistern, dass veganes Essen eben auch schmeckt. Und das sind eben so Sachen, die wir gerade so ein bisschen runterschrauben mussten. Aber das wird schon alles wieder.
Auf jeden Fall. Wir heißen dich ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Vegan Gesund mit Grund.
Der Podcast. Sein Name ist Fabi.
Und die bezaubernde Frau auf meiner Rechten heißt Juju.
Vielleicht noch abschließend dazu, es gibt ja so einen buddhistischen Satz, ich weiß gar nicht ob er vielleicht sogar vom Dalai Lama kam, ich kann es nur übertragen sagen, wie ich es mir gemerkt habe damals, eine Situation kommt auf dich zu und dann kannst du sie in 3 Teile aufteilen, kannst du sie ändern, dann änder sie, kannst du sie nicht ändern, dann akzeptiere das und was war die dritte? Es waren 3.
Weiß ich nicht.
Macht eigentlich keinen Sinn. Also dann belassen wir es einfach bei 2. Genau, also wenn du es eh nicht ändern kannst, dann akzeptier es einfach und mach weiter. Und wenn du es ändern kannst, dann häng dich rein. Und das ist genau das Motto, was wir hier gerade so haben.
Total.
Und wenn ihr es vielleicht auch gerade schwer habt, dann genau, je schneller man in die Akzeptanz kommt, desto schneller kann man wieder versuchen weiterzulaufen oder manchmal zu humpeln, bis es wieder geht.
Richtig.
Also wir schicken euch auch ganz viel Kraft und Liebe, falls ihr auch gerade eine anstrengendere Zeit habt. Umso schöner als diese wahnsinnig motivierende Episode heute, denn Michi Schreiber geht in den 2. Teil. Sie ist eine wahnsinnig motivierende Frau, die sehr, sehr viel erreicht und geschafft hat schon. Sie setzt sich unfassbar ein für den Artenschutz in afrikanischen Ländern, speziell für die Primaten, für die Affen.
Ja.
Sie hat unfassbar große Projekte gerade am Start. Sie ist jetzt, glaube ich, auch sogar schon wieder in Afrika und ist da einfach gerade dabei, eine
Auffangstation.
Eine Auffangstation für Primaten aufzubauen. Und das ist ein sehr, sehr inspirierender Podcast wieder geworden.
Wow.
Im letzten Teil ging es so ein bisschen noch um ihren Werdegang, auch ein bisschen ausgeschweift auf Jane Goodall, die Primatologin, die wir unbedingt noch treffen wollen in unserem Leben. Und dieses Mal geht es wirklich mehr konkret um ihre Arbeit, um ihr Buch, was sie zu ihrer Arbeit geschrieben hat, was sehr, sehr, sehr schön geschrieben ist, sehr unterhaltsam und lehrreich. Und ich finde es sehr inspirierend und es ist so ein richtiges, ich glaube sowas, wo man nach diesem Gespräch so aufsteht und irgendwie was anpackt und wenn es nur mal das Zimmer aufräumen ist oder so.
Ich mache jetzt auch
es
was.
Es motiviert jedenfalls wahnsinnig ihre Energie. und ihre Mission.
Auf jeden Fall. Ich bin sehr angetan und finde es toll, dass wir die Ehre haben, solche Menschen kennenlernen zu dürfen über unseren Podcast.
Ja.
Und euch das zu geben, weil wir sind eigentlich auch nur hier, um sozusagen Informationen und Menschen und positive und nach vorne bringende Dinge aufzuschnappen, irgendwie aufzubereiten
ja.
und sie euch dann sozusagen mitzugeben. Das ist so unser Service-Gedanke, der immer im Hinterkopf ist. Und deswegen bin ich sehr, sehr, sehr dankbar für diese coole Episode.
Absolut. Ich spüre schon ein bisschen die afrikanische Sonne in meinem Nacken brennen. Lehnt euch zurück und genießt das Gespräch. Ganz viel Spaß mit Michi Schreiber.
Und das führt halt einfach zu, wie bei vielen anderen Exoten, zu Wildfängen. Mhm. Was man aber sagen muss, ist, dass für, wenn wir jetzt als Beispiel Schimpansenbaby gehen, für ein Schimpansenbaby ja nicht nur die Mutter getötet werden muss, wenn es aus der Wildnis kommt, sondern die Leute natürlich überhaupt keine Ahnung haben, wenn sie eine Mutter mit Kind schießen, wie alt ist das Kind, wie versorge ich dieses Baby. Das heißt, auf dem Schwarzmarkt werden dann wirklich 10, 15 Babys in einer Karton, also wie so Holzboxen, transportiert, verschifft und verfrachtet.
Wow.
Und die wenigsten überleben das. Also wir haben eine Sterberate von 9 von 10 Babys. Wenn wir konfiszieren, so Boxen sind eigentlich 9 von 10 schon tot und eins überlebt im Schnitt. Und das ist halt auch extrem problematisch, weil die sich in diesen Boxen auch verstümmeln. Also wenn wir Faulaffen zum Beispiel beschlagnahmen, die sind ja giftig. Also es ist der einzige giftige Primat. Die vergiften sich halt zum großen Teil die ganze Zeit selbst und sterben dann eben dadurch, dass sie sich selbst totbeißen. Wir hatten es bei Kapuzineraffen, dass die sich halt Gliedmaßen abgebissen haben. Und das können sich viele Leute halt einfach nicht vorstellen, weil sie so denken, zum einen, ach, das gibt es doch gar nicht in Deutschland, das gibt es doch gar nicht in Europa, aber es ist präsent. Und den Einfluss, den man auch hier hat, ist wirklich zu gucken, was like und teile ich auf Social Media. Also ihr könnt mal nach dem Live oder auch nach dem Podcast-Interview alle, die zuhören, auf Instagram gehen und den Hashtag Monkey eingeben. 90% der Beiträge sind Primaten in Haustierhaltung. Also Affen in Kleider, Affen in ungesunden oder nicht natürlichen Lebensumständen, auch nicht in Rehabs. Und das war der zweite große Punkt. Und Social Media hat immer mehr Einfluss, weil Reichweite ist Geld. Und solange Menschen mit Tierquälerei, auch mit nicht offensichtlicher Tierquälerei, Geld verdienen, wird damit weitergemacht. Und weitere Gründe sind natürlich halt auch die Bevölkerung vor Ort, Konflikte, auch da als Tourist niemals Affen füttern, niemals Wildtiere anlocken, weil ich weiß, Heinz Werner 52 denkt, wenn ich mir jetzt einmal Cracker im Supermarkt kaufen gehe und hier den witzigen Affen in Thailand anlocke, das ist ja wohl nicht so schlimm. Aber dass jedes Jahr 10.000 Heinz Werners nach Thailand fahren, Cracker kaufen und Affen für ein Foto anlocken, führt halt einfach dazu, dass wir Tiere auch auf eine gewisse Art und Weise habituieren und daran gewöhnen, von Menschen gefüttert zu werden. Mhm. Und all das hat mir irgendwie gezeigt, es bestehen unfassbar viele Probleme. Über 70% aller Primatenarten haben einen wirklich stark sinkenden Bestand. Also das ist wahnsinnig, wahnsinnig viel. Und dann aber auch zu sehen, wir haben einen Einfluss, da war so, okay, ich muss aufklären. Und darüber kam einfach erstmal nur der Blog, also ich habe halt einfach geschrieben. Und ich habe damals auch nur für 20 Leute geschrieben, ne? Ich hatte so 20 sehr aktive Leser und Leserinnen. Und trotzdem habe ich einfach weitergemacht, weil ich es auch aus Spaß heraus gemacht habe. Und vor 4 Jahren, als dann aber dieser Entschluss kam, ich möchte daraus was machen, ich möchte dafür losgehen, ich möchte eine Organisation gründen, habe ich mich hingesetzt und mich gefragt, okay, was sind denn die Fragen, die ich am meisten bekomme? Ich habe mir also nur meine E-Mails erstmal angeguckt und eben Kommentare im Blog. Und dann war so, okay, wie kann ich seriöse Projekte finden? Wie kann ich mitwirken? Wo kann man spenden? Und so sind tatsächlich, ganz platt gesagt, Produkt, aber auch Vereinsideen entstanden. Das heißt, dass wir zum einen angefangen haben, ich mir eine Selbstständigkeit aufgebaut habe, wo ich seriöse Freiwilligenprojekte prüfe und vermittle. Cool. Und wir Gruppenreisen veranstalten, sodass Menschen auch vor Ort mithelfen können, aber auch, dass es Infokurse gibt, also was ist Tierschutz, was ist Artenschutz, wie gründe ich überhaupt einen Verein, wie kann man vielleicht ein Tierschutzbusiness aufbauen, so in die Richtung, weil mein Mann ja auch Kriminalbeamter im Tier- und Artenschutz ist, also an der europäischen Kette des illegalen Handels sitzt und Leute dann manchmal denken, sie hätten ein Meerschwein und es ist ein Weißbüschelaffe und ich denke mir nur so, Leute, also... Ihr müsst da ein bisschen besser geschult werden.
Ja.
Und aus der Nachfrage sind dann Produkte, aber auch die Vereinsidee entstanden. Mhm. Und der Verein, der setzt sich eben für die Rettung und Rehabilitierung von beschlagnahmten und verletzten Tieren ein. Das heißt, Tiere, die vom Schwarzmarkt aus Autounfällen etc. kommen, zu retten, zu rehabilitieren und wieder auszuwildern, so okay. wie ich es mit Barney gemacht habe, aber auch für Lebensraumerhaltung. Das heißt, mhm. wir versuchen, Lebensräume zu kaufen oder wichtige wow. Habitate aufzukaufen und die einfach nur zu belassen. Das heißt, einfach nur Räume zu halten, in denen Tiere leben können und Umweltbildung. Und das halt national wie international. Das wird jetzt in Deutschland kommen. Mhm. Aber erst ab September, das war nämlich mein Masterarbeitsprojekt okay. in Oxford, war es ganzheitliche Umweltbildung. Wie können wir zusammen mit Kindern, Umweltschützern und Lehrern ein mhm. wirklich bedürfnisorientiertes Projekt schaffen, was umsetzbar ist, was aber auch Wissen vermitteln, was halt Spaß macht. Weil so okay. Kinder, die haben halt keinen Bock, die ganze Zeit nur Texte zu lesen. Und ja. wir haben so coole Sachen entwickelt. Es gibt so einen Umweltparcours, da lernen halt Kinder, da müssen die Lehrkräfte halt... Viel Spaß, Lehrer. So ein Parcours aufbauen, dann lernen sie so alle Fortbewegungsarten von Affen, weil manche gehen halt mhm. auf den Knöcheln, manche schwingen, manche springen, manche hangeln, manche gehen auf allen Vieren. Also wo man halt wirklich in allen Fächern Kinder wirklich animiert, auf eine andere Art und Weise zu lernen. Wir haben auch so einen Wissenschaftsaspekt, das habe ich mit Marc zusammen entwickelt, meinem Mann, weil der weiß ja, wie man Fingerabdrücke nimmt. Mhm. Und das Spannende ist, dass sich ja bei Primatenarten die Fingerabdrücke unterscheiden. Also wir Menschen, wir haben ja die Papillarleisten noch so geformt wie, sag ich mal, Schimpansen. Aber mhm. Neuweltaffen in Südamerika, die haben schon andere Papillarleisten. Bei denen sind die so gewellt. Und dann dürfen Kinder halt so Fingerabdrücke von sich und von anderen nehmen und so wissenschaftlich rausfinden, welche Tiere sind denn am nächsten an uns dran, welche sind weiter cool. weg, dass es wirklich umsetzbar ist, aber mit einfachen Mitteln. Und ja. das machen wir halt ab diesem Jahr, wird das jetzt in Deutschland, aber auch in südafrikanischen Schulen umgesetzt, um frühzeitig für ein anderes Bewusstsein und auch eine Begeisterung zu sorgen. Mhm. Weil ich glaube, das ist das Wichtigste, wenn die Kinder mal begeistert und angefixt sind, das mhm. kennen wir auch,
ja.
dann wollen die auch lernen. Aber erst die Begeisterung, erstmal Affenparcours spielen und Fingerabdrücke mhm. nehmen und ganz witzige Sachen machen, sodass mhm. sie erstmal begeistert sind. Weil wenn die begeistert sind, wollen die auch lernen. Aber schön. Wenn die erst irgendwie so einen super platten Text vor die Nase geknallt bekommen, der gar nichts in ihnen auslöst, mhm. dann wird es super schwer, sie zu öffnen. Und deswegen war es super wichtig, auch die Kids mit in diesen Prozess einzubeziehen, uns auch Feedback zu holen, was die wollen und hoffentlich wirklich ein Projekt zu haben, was vom Aufwand umsetzbar ist für Lehrkräfte, was in allen Fächern angewandt werden kann, was auch Wissen vermittelt, aber Spaß macht. Und das,
wunderschön. Ja,
das machen wir so.
Wow.
Umwerfend.
Ganz, ganz toll.
Ja, die Begeisterung kam auch auf jeden Fall rüber, deinerseits. Man merkt, dass das wirklich dein Lebensinhalt ist und dass du alles dafür machst, dass auch die Kleinsten schon verstehen, was du da machst und einen schönen Zugang zu Tieren zu bekommen. Richtig ja. schön. Du hast eben gesagt, Räume halten, Lebensräume erhalten.
Ja.
Das heißt, damit der Mensch nicht die tierischen Lebensräume für sich beansprucht?
Genau, dass einfach wichtige Habitate, es gibt ja immer Gebiete, die sind besonders wichtig, weil wir eine große Artenvielfalt haben. Und mhm. diese halt zu erhalten, das ist sehr wichtig. Oder auch, dass es gibt gewisse Arten, die überqueren halt einfach nur eine gewisse Distanz, auch in Deutschland. Es gibt zum Beispiel Vögel, die fliegen nicht über gerodete Gebiete. Das mhm. heißt, wenn die Distanzen noch mehr vergrößert werden oder wirklich wichtige Übergangszonen wegfallen, mhm. dann passiert das, dass die Tiere sich nur noch in viel zu kleinen Kreisläufen bewegen. Okay. Also möchten einfach unberührte Lebensräume erhalten, die wichtig für gewisse Arten sind, die auch nicht genutzt werden und die auch langfristig nicht aufgekauft werden können. Mhm. Weil zum Beispiel in Südafrika, die Küste ist natürlich super beliebt unten entlang, weil das ist die Garden Route, aber an der Küste haben wir eine so krasse Artenvielfalt von insbesondere auch Vogelarten, von aber auch Primatenarten. Wir haben auch viele Nagetiere, auch Wasservögel, die dort eigentlich mehr Nistplätze und mehr Raum brauchen. Aber wenn die Regierung Entscheidungen trifft, okay, geben wir dieses Land jetzt frei, um hier ein schönes Einkaufszentrum, also das ist zum Beispiel, wo wir gerade sind, wo wir aktiv auch versuchen, gegen anzugehen, soll in ein ganz, ganz wichtiges Habitat ein Einkaufszentrum gebaut werden, damit die Leute wow. beim Shoppen eine schöne Aussicht haben. Mhm. Dass es aber die Hauptnistplätze für die Pinguine sind, die da halt leben, dass es mhm. die Hauptnistplätze für viele andere Vögel sind, das wird dann halt oft einfach nicht bedacht. Und deswegen einfach mit Geldern. Ich meine, das ist immer eine finanzielle Sache, deswegen gucken wir immer, dass wir auch noch Stiftungen anschreiben und Dinge mit reingekommen. Aber wenn man solche Gebiete selbst ja. kaufen kann oder sich zumindest stark dagegen macht, dass diese Projekte nicht umgesetzt werden, das ist elementar und wichtig. Mhm. weil eines der größten Probleme dieses Mal bei Auswilderungen ist, dass uns die Lebensräume fehlen. Also wir kommen mittlerweile an einen Punkt, wo wir so wissen, wir uns so fragen, je nach Art, scheiße, wo sollen wir hin? Also wo wir halt wirklich mittlerweile 7, 8, 9, 10 Stunden fahren müssen, um überhaupt noch geeignete Lebensräume zu finden.
Erschreckend.
Unglaublich. Ja. Klingt nach einer absoluten Mammutaufgabe, aber Hope, ne, die Hoffnung stirbt zuletzt. Du setzt dich mit all deiner Power ein. Wie kann man sich das vorstellen? Wir haben gelesen, dass du dich immer im Winter meistens in verschiedenen afrikanischen Ländern wahrscheinlich von Projekt zu Projekt aufhältst und wahrscheinlich, weiß ich nicht, dann im Sommer hier aktiver am Verein bist. Oder ist das einmal alles parallel? Wie viele Leute seid ihr im Verein? Ich habe noch so viele Fragen, oh Gott.
Tatsächlich sind wir super klein. Um das so transparent, wir haben im Prinzip eine Selbstständigkeit. Mhm. In diese Selbstständigkeit, da sind Projekte, wie ich mich finanziere, also dass ich irgendwie überhaupt die Möglichkeit auch habe zu reisen. Und da fallen Dinge rein wie die Kurse, wie die Vermittlung von Reisen, wie Gruppenreisen, zum Teil Bücher, nicht alle, nur manche. Und im Verein ist es so, dass wir da halt Patenschaften, Spendenmöglichkeiten, Umweltbildungsprojekte anbieten. Den Raum, den ich halt habe, ist, dass ich immer, während ich in Deutschland bin, auch Projekte mache, die mir halt Einnahmen generieren, aber auch PR-Arbeit mache für den Verein und für die Projekte. Und wenn ich vor Ort bin, dann halt ehrenamtlich mitwirken kann, ehrenamtlich auch mein Wissen mit den Projekten teilen kann und neue Auffangstationen aufbaue. Und vom Zeitraum ist es meistens so, dass ich so April, Mai, Juni, Juli, August, September in Deutschland bin, um den Winter vor Ort zu sein. Denn ab Oktober ist Babyzeit bei Primaten. Das heißt, das ist, wenn die Babys geboren werden. Und das ist dann aber auch unsere Hauptsaison, wenn wir halt einfach Schlagnahmungen haben, wenn wir halt einfach Auffangstationen unterstützen müssen. Und wenn da auch einfach Hilfe gebraucht wird bei der Aufzucht. Dementsprechend habe ich das so gegliedert. Muss aber da auch ganz transparent dazu sagen, dass ich mir in Anführungszeichen, wie jetzt dieses Jahr mehr Raum nehme, noch ehrenamtlicher zu arbeiten und meine Selbstständigkeit zum Beispiel zurückstelle, weil Marc, mein Mann, das Ganze zum Beispiel finanziell auffängt. Also wir machen das zusammen, aber wir machen das nicht in allen Bereichen 50-50. Er kann nicht so viel vor Ort sein wie ich. Er hat auch hier seinen Hauptjob erhalten. Aber er ist zum Beispiel so, wenn er weiß, wie jetzt für den Aufbau der eigenen Auffangstation, okay, du musst zurückfahren, damit du mehr und flexibler vor Ort sein kannst, dann ist er so, alright, mein Part kriege ich gedeckt und wir versuchen immer zu schauen, wie können wir das 100% gemeinsam machen.
Schön.
Und wie viele sind wir? Ich und Marc und eine Aushilfe.
Wow. Okay.
Wow.
Ja, wir sind ein sehr Arbeitstierpaar. Also ich glaube, wir haben viel Energie dadurch, dass wir sehr viel Begeisterung für dieses Thema haben.
Ja.
Aber es ist wie im Tierschutz halt überall, Ressourcen, insbesondere finanzielle, sind immer knapp. Und dementsprechend versuchen wir da so viel wie möglich halt einfach selbst tragen, selbst machen zu können. Aber freuen uns natürlich, wenn es nach und nach wächst.
Wow. Wunderschön. Ja, ihr habt gerade gehört, es ist natürlich ein wahnsinnig unterstützenswertes Projekt. Wir haben natürlich auch alles in den Shownotes verlinkt, sodass ihr auch mal vorbeischauen könnt, auf eurer Vereinswebseite direkt euch da informieren könnt. Natürlich gerne spenden könnt, wenn ihr irgendwas zu geben habt, dann wisst ihr, dass es in guten Händen ist.
Ja,
vielleicht sogar auch mal proaktiv eine Bewerbung schreiben, kann auch nicht schaden, wenn ihr wachsen wollt oder eben auch vielleicht ehrenamtlich irgendwie unterstützen möchtet, dann meldet euch wahnsinnig gerne. Das ist, glaube ich, ein Projekt, was man, ja, was glaube ich, also wahnsinnig viele Menschen gerade hier berührt. Ne? Wir sind ein veganer Podcast, wir haben alle ein Herz für Tiere. Oft, ja, was heißt viel zu wenig, aber einfach natürlich den Blick für Wildtiere nicht so sehr ausgeprägt hier in Deutschland. Wobei es natürlich auch schützenswerte Wildtiere gibt in Deutschland. Und das war ein wahnsinnig interessanter Einblick, finde ich, in diese ganze Thematik. Vielleicht kommen wir zum Ende noch ein bisschen zu deinem neuen Buch zu sprechen, was jetzt, wenn der Podcast rauskommt, ja auch schon erhältlich ist. Vielleicht kannst du dazu noch ein paar Worte sagen, wie dieses Buch entstanden ist und auch, was da auch wieder für ein tolles Projekt dran hängt.
Ja, super gerne. Unser neues Buch, das zweite Buch, heißt Unter Affen. Ich habe das gemeinsam mit meinem Mann Marc geschrieben, den ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt habe.
Ja, liebe Grüße.
Und, hi Marc.
Hi.
Und es ist tatsächlich so, dass es eine wunderbare Reise, aber auch Liebesgeschichte ist mit einfach der Botschaft, wie wichtig wirklich der Tier- und Artenschutz im südlichen Afrika, aber auch auf dieser Welt ist. Und die Leute erwartet aber ein sehr humorvolles Buch, denn heute sieht man natürlich Michi und Marc, die das irgendwie gemeinsam machen und die da ganz gut zusammenpassen. Mhm. Das Buch startet aber in unseren Flitterwochen, also Marcs allererster Reise mit mir nach Südafrika. Und man muss sagen, ich habe eben meinen Papa Horst beschrieben, ja. Der noch nie außerhalb von Europa war, so war Marc auch, pauschalreisender All-Inclusive-Urlauber, der ja, gewöhnt war, irgendwie mit so seinem Namensschild am Flughafen abgeholt zu werden und ja. einen Pool da zu haben. Und hat dann all das irgendwie gegen Macheten und Affenkacke und Affenbabysitten eingetauscht.
Wow.
Das Schöne ist aber, dass wir vielleicht äußerlich sehr verschieden waren bis dato. Also Marc ist sehr ruhig, introvertiert, bodenständig. Ich bin sehr aufgedreht, ich träume groß, ich habe viele Visionen und Ziele. Und dass die Werte aber das sind, was uns sehr, sehr stark verbindet. Und das ist eigentlich das, was im Laufe der Geschichte auch rauskommt, dass, obwohl Marc sich am Anfang ganz anders wirkt und man das Gefühl hat, der passt niemals in diese Welt rein und ich viel zu ungeduldig bin und es einfach Situationen gibt, wo man sich so denkt, als Beispiel, als Marc das erste Mal ins Affengehege gegangen ist, hatte ich ihm gesagt, als ganz wichtiges Briefing, verhalte ich so natürlich wie möglich. So natürlich wie möglich heißt einfach, geh ganz normal. Also wenn du dich ganz normal bewegst, sind Tiere auch weniger irritiert.
Ja.
Naja, was hat Marc gemacht? Marc kam auf Zehenspitzen mit hochgezogenen Schultern und den Händen irgendwie vorm Körper wie so ein Frettchen in dieses Gehege, guckte sich so in Zeitlupe um. Die ganzen Affen rennen einfach vor ihm weg, kommen zu mir, weil sie sich voll vor ihm erschreckt haben, total die Angst bekommen haben.
Oh je.
Und ich sag einfach nur so, Marc, was machst du denn da? Und er sagt, ich will die Affen nicht erschrecken.
Oh nein.
Okay. Du erschreckst die Affen, indem du durchs Gehege schleichst. Welche Tiere schleichen denn in freier Wildbahn?
Ja, oh Gott.
Und dann so nachdenken. Und ich so, ja, Raubtiere schleichen in freier Wildbahn.
Und die sind auch so groß wie du vielleicht.
Ja, die sind genauso groß, du bist zehnmal größer als sie. Du schleichst hier so da durch. Du verbreitest total die Unsicherheit. Natürlich denken die, was ist das? Muss ich Angst vorhaben? Mhm. Und es gab tausende diese Situationen. Marc wird diese Situation ganz anders schildern, deswegen ist das Buch auch aus zwei Perspektiven geschrieben.
Ach,
also ich erzähle das Buch und Marc kommentiert jedes Kapitel. Also falls ihr das Kapitel lest, wie Marc das erste Mal ins Affengehege gegangen ist, er hat das etwas anders wahrgenommen.
Okay.
Er ist ganz professionell da reingelaufen wahrscheinlich.
Das war seine Wahrnehmung.
Okay. Wow, es klingt schön. Und schön, dass, also ich finde es eh wundervoll, dass ihr das zusammen macht. Diese Pärchenenergie ist ja auch eine besondere, das sprechen wir auch aus Erfahrung. Und wenn beide am selben Strang ziehen, ist es einfach ist was ganz Inniges, was Persönliches. Und wenn aus dieser Liebesbeziehung auch noch was für die Außenwelt sozusagen passiert, was die Außenleute greifen können irgendwie.
Ja, eine gemeinsame Vision, ne?
Genau, das ist, boah, ich finde, das überwältigt mich immer wieder und ich bin mega gerührt, dass ihr das zusammen macht, finde ich richtig toll. Und schön, dass ihr so humoristische Sachen damit reinbringt und ja, das Thema ist ja so ernst, es ist ja so viel Leid damit verbunden und ist ein schweres Thema eigentlich und Aktivismus ist immer so, kann ich überhaupt was machen? Und da sind ja so, haben die Leute ja so viele Glaubenssätze, wenn sie das Wort Aktivismus alleine hören oder Tierschutz. Deswegen finde ich schön, dass ihr das so humoristisch aufgebaut habt. Ich bin super happy, das mit mir mal durchzulesen und ja, vor allem mir die andere Perspektive von Marc der einen Situation speziell, würde ich gerne hören, wie er es wahrgenommen hat, wie galant er und ruhig er dann da durch das Gehege gelaufen ist.
Selbstbewusst,
genau.
Richtig schön.
Cool.
Ja, genau, das Buch Unter Affen, vielleicht packen wir auch einfach einen Link in unsere Shownotes mit rein, ist jetzt, wenn ihr das hört, schon erhältlich. Und es geht ja sogar ein Teil der Einnahmen direkt in euren Verein, ist das richtig?
Alles.
Also
komplett
okay.
Alles.
Wow.
Okay, sehr schön. Egal ob Buchbestellung, Lesung, das komplette Buch wird, also unsere kompletten Autoreneinnahmen werden gespendet. Das heißt, jedes Buch, was gekauft wird, das Geld fließt direkt zu den Tieren. Das war so Marc und mein Dankeschön oder unser Geschenk zurück an die Tiere, weil die uns natürlich auch wahnsinnig viel über uns gezeigt haben. Und ich glaube, es ist einfach an der Zeit, auch der Natur und den Tieren etwas zurückzugeben. Deswegen 100%, egal ob von Lesungen, egal ob wenn du das Buch kaufst, gehen direkt in den Verein und an den Tierschutz.
Wunderschön. Wow.
Was für eine schöne Spendenmöglichkeit. Und das Vorwort hat ja sogar niemand Geringeres als John Strzelecki geschrieben, ja, der Autor von Das Café am Rande der Welt und vielen, vielen weiteren.
Wahnsinn.
Wahnsinn, dass ihr ihn dafür auch begeistern konnte. Also ich glaube, ihr seid auch echte Marketing-Experten, was ich immer wieder so schön finde. Wir kommen ja auch ursprünglich von der Filmbranche und wissen, in welche Richtung man Marketingwissen einsetzen kann. Und dass ihr das so galant für die Tiere einfach nutzt, ist wunderschön und eine echte Inspiration auch für uns.
Finde ich auch.
Dankeschön.
Und du hast gerade gesagt, du hast viele Visionen und große Träume. Magst du uns mal abschließend sagen, was deine 5- bis 10-Jahres-Vorstellung ist von, also die Utopie sozusagen, welcher Utopie rennst du eigentlich hinterher?
Ja, das wichtigste mittelfristige Ziel ist für uns eigentlich jetzt der Aufbau einer Auffangstation im Westkap. Einfach weil das gerade dort vor Ort so ist, dass das, was wir mit Tötungsstationen mit Hunden in Rumänien kennen, passiert halt mit weniger beliebten Wildtieren im Westkap. Das heißt, wenn ein Primatenbaby beschlagnahmt wird, wenn ein Erdmännchen, Stachelschweine, Manguste, kleinere Antilopenarten beschlagnahmt werden, werden die einfach direkt eingeschläfert, weil es im Westkap kein Auffangprojekt gibt. Und die Stationen, die wir auch in Südafrika haben und fördern, die sind halt 15 Stunden entfernt. Das heißt, wenn es ein Notfalltier gibt, ist es finanziell nicht zu stemmen, so weit zu fahren. Und häufig muss man auch sagen, bis der Transport da ist, es gibt keine Übergangslösung, überleben die Tiere das auch einfach nicht. Dementsprechend ist das nächstgrößere Projekt, eine eigene Auffangstation im Westkap aufzubauen, wo wir dann auch, sag ich mal, unseren Wohnsitz oder unseren Rückzugsort, unseren Hauptrückzugsort haben werden, weil wir die auch vor Ort mit Einheimischen dann leiten möchten, auch da natürlich volontär Optionen anbieten wollen. Aber das ist so das fette, mittelfristige Projekt.
Wahnsinn.
Das ist natürlich riesig. Wir sind gerade in diesen unendlich langen Genehmigungsprozessen, was man total unterschätzt, wie bürokratisch auch andere Länder sind. Mhm. Also es sind gefühlt 1000 Anträge, die gestellt werden dürfen, 1000 Restriktionen, die überwunden werden müssen. Aber wir sind auf einem ganz, ganz guten Weg und hoffen jetzt in den nächsten Wochen ein Grundstück dann auch kaufen zu können, um dann auch wirklich aktiv mit dem Aufbau zu beginnen. Und ja.
Wunderschön.
Wow, krass. Überwältigend.
Überwältigend. Riesen. Ja. Aber es ist ja nicht nur eine Utopie, es ist ja sogar wirklich realistisch auch machbar. Und natürlich ist das jetzt für uns leicht gesagt von hier aus.
Ja.
Wir hören hier gerade den Podcast vielleicht oder lehnen uns zurück. Und es ist natürlich alles eure Power und eure Kraft, die ihr da reinsteckt. Aber es klingt so, als wäre es irgendwie zu schaffen. Natürlich mit auch der Hilfe von vielen, vielen Menschen, die das Projekt mit unterstützen und daran glauben.
Wie ihr. Also da erstmal auch Danke an euch.
Sehr, sehr gerne.
Für die Möglichkeit.
Total
gerne.
Hat uns sofort berührt.
Absolute
also keine
Sache.
Kein Wimpernschlag ist vergangen. Also wir lieben das, was ihr macht.
Ich habe noch abschließend eine persönliche Frage. Ich würde fast sagen für eine Freundin, aber es ist wirklich für mich. Und zwar bin ich in der Zwickmühle. Ne? Fabi will jetzt dieses Jahr noch das erste Mal in den Stall gehen und da Aufklärungsarbeit leisten und mitfilmen. Und ich kann ihn beim besten Willen nicht begleiten. Genau wie meine Mama mich gefragt, als ich 16 war, ob ich mit nach Afrika komme. Die ist wahnsinnig viel in afrikanischen Ländern gewesen, hat da viele soziale Projekte unterstützt, Menschen unterstützt, kam wieder, dann haben welche Konzerte gegeben, um Spenden gesammelt und irgendwelche Hörgeräte für Kinder und so weiter. Also ich sozusagen nicht von der Tierschutzseite, aber von der, wir helfen in, vor allem westafrikanischen Ländern. Damit bin ich groß geworden und trotzdem habe ich sie nie begleiten können, weil ich, obwohl ich die Möglichkeit hatte, mitzufliegen, mal im Sommerferien 3 Wochen mit dabei zu sein oder so, weil ich einfach sage, ich schaff's nicht. Ich bin so unfassbar hochsensibel, so gerechtigkeitsbewusst. Ich bin so sehr, wie ich mir wünsche, da zu helfen, so sehr, wie mich das Herz zerbricht, kriege ich es genau deswegen eben nicht hin, weil ich glaube, ich einfach gefühlt den ganzen Tag einfach nur irgendwo in der Ecke liegen würde und weinen würde und es einfach gar nicht die Power aufbringen könnte. Und das ärgert mich total, weil ich gerne diese Kraft und diese Energie sammeln würde. Und ja, ich würde gern mehr aktiv, also von hier aus, ich mache, was ich kann sozusagen, aber ich könnte auch nie, also ich schalte ja schon den Film weg, wenn da irgendwie eine Waffe zu sehen ist. Also ich halte einfach wirklich wenig aus. Hast du einen Tipp, weil du bist ja auch ein wahnsinnig empathischer Mensch und trotzdem erlebst du ja unfassbar schreckliche Dinge und musst dich immer wieder wahrscheinlich auch von Tieren verabschieden und schlimme Sachen miterleben. Wie hältst du das aus? Woher nimmst du diese innere Stärke, das zu schaffen, diesen intensiven Job?
Ja, also erstmal will ich sagen, dass die Leute, die in Anführungszeichen in der zweiten Reihe im Tierschutz stehen, genauso wichtig sind wie die in der ersten Reihe. Mhm. Weil die Leute, die vor Ort sind, die leisten einen wichtigen Beitrag. Und die Leute, die hier sind, die das managen, die das bürokratisch machen, die das organisatorisch machen, die sind genauso wichtig. Das ist ja die Kombi von mir und Marc. Ich stehe natürlich vorne, ich mache viele Interviews, ich gebe viel raus, ich bin einfach begeisterungsfähiger als Marc, aber ohne seine Organisation und seinen Halt im Hintergrund würde das gar nicht funktionieren. Mhm. Das heißt, auch da die Perspektive zu gewinnen, wie wichtig das ist, weil ich kenne das von Marc, natürlich, der steht in der zweiten Reihe, der kriegt 10-mal weniger gesagt, wie toll die Leute ihn finden.
Ja. Aber wenn wir Marc, du bist toll.
Marc, du bist toll. Aber ich krieg's natürlich viel öfter gesagt, weil ich in der ersten Reihe stehe. Und wir haben es uns angewöhnt, die Leute, die ganz vorne stehen, halt natürlich immer wichtiger zu sehen oder es ihnen öfter zu sagen. Mhm. Aber da möchte ich auch dir mitgeben, vor allen Dingen, dass jede Position gleich wichtig ist. Und das auch nochmal anzuerkennen, weil ich eben von Marc weiß, dass man manchmal, wenn man nicht die Person ist, die vorne steht, man es vielleicht auch gar nicht will, aber trotzdem weniger häufig Anerkennung bekommt oder auch ein Danke. Was mir aber total hilft, und das war auch der Grund, warum ich das überhaupt beruflich heute machen kann, ist, mich mit meinen Emotionen auseinanderzusetzen und zu lernen, das nicht runterzudrücken, sondern auch zuzulassen. Und es gibt auch Tage, wo ich einfach nur voll wütend bin oder voll traurig bin. Also ich sehe jetzt sehr ruhig aus. Ich habe einmal eine Nachricht bekommen, wenn ich hin, habe ich die Tür zugeknallt und dann war ein Riss im Rahmen. Da wusste ich, gut, da war viel Wut gerade hinter dieser scheiß E-Mail.
Okay.
Und das Wichtigste ist für mich eigentlich, einmal zu atmen, also weiter zu atmen. Auch in diesen schlimmen Situationen, wenn ich nicht atmen kann, ist mein Top-Tipp, die Leute gucken mich dann immer ganz blöd an, bei Beschlagnahmen zum Beispiel mache ich immer so, warum? Weil wenn mein Lippen flattert, beruhigt sich das ganze Atemsystem wieder und das hilft mir halt einfach zu atmen und erstmal meinen Körper grundlegend zu versorgen, um diese Emotionen und diese Bilder auch versorgen zu können. Und das andere ist dann aber auch wirklich zu lokalisieren, okay, was fühle ich gerade, was macht das mit mir und was ich halt gedacht habe, ich war halt oft auch echt wütend nach so Einsätzen. Zum einen ist halt Empathie wichtig gewesen, also zu sehen, die Leute vor Ort, auch Wilderer oder so, das sind teilweise wirklich die ärmsten Leute, also der Mann, der in den Wald geht und die Mama abschießt, um das Baby zu holen, der wird zu Hause vermutlich auch 3-4 Kinder sitzen haben, die er nur durch diesen Job ernähren und zur Schule bringen kann. Und da gibt es kein Sozialsystem. Da ist nicht, dass man zu einem Amt geht und aufgefangen wird, sondern wer kein Geld hat, der hat kein Geld.
Ja.
Das heißt, das hat mir sehr geholfen, Empathie. Aber auch zu merken, meine Wut ist wichtig und wo richte ich sie hin? Und auch meine Trauer ist wichtig und wo richte ich sie hin? Und sie nicht mehr gegen mich oder gegen Menschen, sondern in Lösungen zu richten.
Schön.
Und das hilft mir, echt die Emotionen fließen zu lassen. Aber ich weine auch. Also es gibt auch so Situationen, da setze ich mich halt einfach hin und weine. Und ein Buch, was vielleicht ganz toll ist, was mir immer wieder hilft mit Tools, ist es Aufstehen oder Liegen bleiben. Oder Liegen bleiben oder Aufstehen, ich weiß nicht wie rum. Es geht da eigentlich um Depressionen und Stimmungstiefs. Aber mich können die schlimmsten Nachrichten im Außen manchmal in so ein richtiges Stimmungstief reinreißen. So, weiß ich nicht. Deine 3 Lieblingsbabytiere sind gestorben, die haben es nicht geschafft. Und dann sitzt man, dann ist man im Stimmungstief. Also dann gibt es auch keinen Weg dran vorbei. Und dann aber zu lernen, was hilft Menschen im Stimmungstief für sich zu sorgen, sodass man es durch das eigene Verhalten nicht verstärkt, sondern verarbeitet. Und da fand ich das Buch Aufstehen oder Liegen bleiben ganz gut. Eigentlich mit Bezug auf Depressionen, aber es hat mir total geholfen zu verstehen, dass mich Nachrichten im Außen in ein Stimmungstief reißen können und was mir auf verschiedenen mentalen, körperlichen Ebenen dann helfen kann. Und da gibt es dann auch Atemtipps drin. Deswegen war das super. Auch was mir geholfen hat, mich wirklich damit zu befassen, wie geht das? Und ich muss aber auch sagen, ich persönlich, ich bin ganz, ganz vielen Accounts, die halt Tierleid täglich posten, einfach entfolgt, weil ich kann mir das auch nicht angucken. Wenn ich das täglich sehen würde, dann würde mich das so lähmen und überfallen, weil ich gar nicht mehr wüsste, wo ich anfangen soll. Dementsprechend folge ich wenig und bewusst Content. Und wenn ich mich damit auseinandersetzen will, dann gehe ich vorbereitet in die Situation und schaue hin.
Das ist gut.
Und ansonsten will ich keine Schlachtungen in meinem Tierfeed haben, so sehr ich Tiere liebe. ich kann das auch nicht sehen und ich will nicht auf dem Spaziergang mit meinem Hund sein und eine Story vielleicht gerade aufnehmen und kurz vorher gesehen haben, wie ein Schweinchen getötet wurde, ja. Weil dann bin ich, dann werde ich die ganze Zeit in ein neues Stimmungstief gerissen, mhm. Und das kann keiner verarbeiten. Also das muss man auch sagen, für alle, die viel mit Weltschmerz zu tun haben, konsumiert viel bewusster. Es heißt nicht, dass du wegsiehst, nur weil du dir nicht jedes Video anschaust, sondern ja. Schau bewusst hin, aber du musst nicht die ganze Zeit hinsehen, weil das kann ja. Niemand emotional verarbeiten. Das geht nicht.
Ja, schön, dass du da an die Achtsamkeit appellierst, sozusagen, mhm. Vorsichtig zu konsumieren. Ja. Und das mit der Atmung sehe ich genauso. Ich bin Resilienztrainer auch noch und resoniere mhm. sehr mit Atemübungen als Kontrolle ja. der Impulse und der ganzen Energie. Voll. Deswegen finde ich das toll, was du gesagt hast.
Atmung ist alles.
Atmung ist alles.
Ich habe 2 Hausgeburten hinter mir. Ja. Atmung hilft.
Genau, auf jeden deswegen. Fall. Schön, dass du das sagst.
Hat sehr, mir auf sehr jeden wertvoll. Fall geholfen auch, ja. Zum einen zu akzeptieren, dass ich vielleicht halt nicht die bin, die an erster Front irgendwie kämpft und zum anderen, dass es auch Hoffnung gibt und ich vielleicht da irgendwann sogar trotzdem auch hinkomme, weil es eigentlich schon ist, wo ich mich sehe, aber gleichzeitig auch überhaupt nicht. Und ja, auch das, ja, wie es so ist mit Online, na ja, jetzt hier weiß ich wie viele tausende Follower oder Podcast-Hörer erinnern, das ist total wunderschön und wir danken euch dafür. Und trotzdem ist natürlich was anderes, ob man in dem Moment, ne, an dem Tag gerade einem Affen das Leben rettet oder ja, hier sozusagen ins Mikrofon spricht. Und darüber hinaus, klar, wir hatten neulich so eine schöne Situation, wir haben die Dr. Zoe Meyer, das ist die Tierschutzbeauftragte der Grünen, im Interview, und da war ich zum 4 Pfoten zu einer Veranstaltung in Berlin, habe sie da kennengelernt und sie hat ganz, ganz toll, auch eine super Episode, könnt ihr gerne mal reinhören, wo es auch um Selbstwirksamkeit geht, wie wirklich, ja, wie viel politisch man auch wirklich zu beitragen kann, wie diese E-Mails wirklich gelesen und verarbeitet werden, natürlich vielleicht nicht speziell von ihr, aber eben vom gesamten Team, was es bringt, auch PolitikerInnen anzusprechen und so weiter. Du hast auch von den Ebenen geredet, ne? Also du bist ja direkt am Problem dran und hilfst sozusagen direkt, darüber stehen sozusagen zum Beispiel die Wilderer oder die Menschen, die eben zum Beispiel die Affen abschießen müssen, wie du gerade erklärt hast, da ist auch nicht das Problem, sondern eben die Ebene darüber, ne? Also der Konsum, dass überhaupt nachgefragt wird, dass es diese Möglichkeiten gibt, dass der Handel da ist, dass die Gesetze nicht entsprechend sind, das ist ja alles nochmal eine Ebene darüber und da können wir wieder alle total aktiv werden, ne? Da hört wirklich gerne nochmal in die Episode rein. Ja. Ich habe hier neulich ganz laut Juhu geschrien und habe irgendwie gesagt, dass das Tierschutzgesetz ja jetzt novelliert wurde. Darum ging es auch bei den 4 Pfoten. Das natürlich immer noch Katastrophe ist, was da drin steht, aber es ist einfach ein deutliches Stück besser als vorher. Und dass da eben auch die Dr. Zoe Meyer, hatte da in einem Video darüber gesprochen, nochmal erklärt hat, dass eben auch das Wildschutzgesetz, was immer noch eine Katastrophe ist, verbessert wurde. Und daraufhin habe ich das, haben natürlich meine Kinder gesagt, was ist los, warum schreist du so vor Freude? Und ich, ja, es gibt immerhin eine Besserung und es geht irgendwie voran. Und habe ihnen dann erzählt, dass es eben im Wildschutz noch wirklich noch Luft nach oben gibt. Und dann war meine große Tochter, die wird jetzt 11, war ganz schockiert. Und was? Man kann einfach wilde Tiere kaufen. Was ist das denn für ein Mist? Und dann hat sie sich sofort, ja, Aktivisteneltern, hat sich sofort hingesetzt und hat so kleine Plakate gemalt und hat, was stand da drauf? Wildtierverkauf verbieten oder so.
Genau.
Und hat das zum Beispiel an unsere Tür dann geklebt. Und dann habe ich ein Foto von ihr gemacht, wie sie davor stand, ganz stolz. Und guckt dann immer, also macht sie schon seit Jahren, dass sie irgendwie solche Sachen, ne, früher war es Mülleimer, umweltschützende Mülleimer benutzen. Genau. Inzwischen sind es eben solche Plakate. Und dann stellt sie sich daneben und guckt dann immer tagelang, ob es irgendwie abgerissen hat, ob es viele Leute gesehen haben und probiert auf die Weise irgendwie jetzt schon mit ihren 10 Jahren irgendwie was zu verändern. So. Und deswegen sage ich sozusagen, die verschiedenen Ebenen zu sehen von dem Problem, was da ist, über was steht alles da drüber und wie kann es dazu überhaupt kommen. Mhm. Und dann zu gucken, in welcher Ebene kann man vielleicht mit seinen eigenen Ressourcen einschreiten. Ne? Also sei es mal eine Petition unterschreiben oder natürlich keine Wildtiere kaufen, verdammt nochmal. oder. Also da gibt es ja viele verschiedene Ebenen, wo man irgendwie mit dabei sein kann, bis hin zu dein Buch kaufen oder unseren Podcast hören, weiterempfehlen, einfach informieren. Da kann man auf ja, so vielen Ebenen aktiv werden und wir danken dir wahnsinnig für deinen wirklich haptischen Einsatz an erster Front. Euch, natürlich nicht nur dir, ja. Euch als Team. Na, es war wahnsinnig inspirierend. Ja. Ich bin ganz beflügelt gerade und ja, würde am liebsten euch mal besuchen kommen. Wenn ich soweit bin, dann melde ich mich bei dir und komme als Helfer.
In Potsdam.
In Potsdam.
Das ist Berlin?
Das ist in der
genau,
Nähe von
bei Berlin.
Berlin. Ja.
Nochmal ganz andere Ecke. Aber ja. Wenn ich irgendwann genug Atemübungen mit Fabis Hilfe gemacht habe und genug Mut gesammelt habe, dann melde ich mich bei dir und komm vielleicht mal mit und setz mich direkt mit ein und kann die Erfahrung auch machen.
Du musst ja gar nicht mit in die Beschlagnahmung. Also es gibt ja. Super viele Leute, die wollen da auch nicht mit und da wird ja niemand zu gezwungen.
Ja.
sondern es kann auch, liebevoll gesagt, in diesem Projekt wird ja sämtliche Hilfe vor Ort benötigt, von Gehegereinigen, Essen vorbereiten, ja. Felder ernten, Jungtiere versorgen. Mhm. Und wer halt einfach lieber im Projekt bleibt und nicht mit campen will zu einer Auswilderung oder nicht mit zu einer Beschlagnahmung will, das ist auch total wichtig, ja. sich da gut abgrenzen zu können. Also ich möchte dir einfach mitgeben, ich sehe das gar nicht als Schwäche, sondern ich finde eigentlich sehr gut, dass du so bewusste Entscheidungen triffst und genau sagst, wo sind meine Grenzen und wo nicht, weil viele Leute, die das nicht können, überfordern sich sehr schnell und hören deswegen dann auch schnell mit dem Thema auf, weil sie so überfordert sind.
Verstehe.
Und zu wissen, wo die eigenen Grenzen sind, auch ich meinerseits, wo ich zu gewissen Projekten Nein sagen muss, ist ein ganz gesunder Umgang damit. Und natürlich wünscht man sich, weil es im Tierschutz immer, man könnte immer mehr machen. Mhm. Und man könnte immer auch nur 3 Stunden oder 2 Stunden oder 1 Stunde schlafen oder gar nicht, um noch mehr zu machen. Aber die eigene Gesundheit im Tierschutz zu priorisieren, ist, finde ich, mit einer der Dinge, die die Menschen mit diesem großen Herz lernen müssen. Deswegen finde ich, auch als Feedback meinerseits, das eigentlich als Stärke, dass du das so gut einschätzen kannst.
Ja, vielen Dank. Wow. Das tut gut.
So ein schönes Gespräch auf so vielen Ebenen. Michi, wir werden dich mit Sicherheit nochmal einladen, wenn wir das dürfen, weil wir haben jetzt eine Stunde gesprochen und waren schon tief, aber ich glaube, da ist noch viel Potenzial für noch tolle, weitere energiegebende, kraftschenkende Gespräche. Wir danken dir extrem für deine Zeit, das war wundervoll und drücken dir die Daumen für deine ganzen Projekte. Dass Affenstark richtig riesengroß wird und Wellen schlägt, weiter so wie es macht, so wie es das schon macht. Und ja, dass ihr einfach ganz vielen tausenden Tieren helfen könnt. Danke für den Einsatz.
Ich danke euch, danke für die Zeit, den Raum, die Energie und wir treffen uns auf jeden Fall mal persönlich.
Voll gerne. Vielen Dank. Bleib am Ball und genau, folgt ihr auch gerne auf Instagram, dann verpasst ihr auch so, du heilst halt auch ganz viel. Könnt ihr ein bisschen näher noch mitverfolgen, wie dein weiterer Weg ist.
Die Shownotes sind voll mit dem Weg direkt zu Michi und Marc.
Genau. Vielen, vielen Dank. Mach's
danke
gut.
Danke euch.
Kannst Liebe du uns abschließend noch das Geräusch einmal vormachen, was es zum Abschluss gab von Jane Goodall, was sie da gemacht hat.
Ja, ich dachte, ich soll jetzt klatschen.
Nee. Du kannst gleich klatschen. Ihr könnt alle einmal klatschen.
Gott, Pantwood ist eigentlich nicht so meine Stärke. Kann ich vielleicht ein Pavian-Geräusch
machen? Ja, klar.
Bitte, das ist so, wie du dich wohlfühlst.
Du kannst nicht unterscheiden.
Okay, ja. Ich kann auch nicht erforschen. Und die Paviane, die kichern tatsächlich. Also Pantwood ist ja so ein Huhuhuhu, also wirklich das, was wir kennen, aber der Pavian-Geräusch ist so. Und wenn die spielen, dann machen die das die ganze Zeit. Und das ist mein Glücksgeräusch. Wenn es mir schlecht geht, höre ich mir immer kichernde Paviane an.
Oh, wie schön. Ist das niedlich. Das klingt wirklich wie spielende kleine Menschen auch. Also die machen auch solche Geräusche.
Ja. Wir haben ja hier auch kleine Menschen.
Ja, hier so kleine Menschen.
Ähnliche Geräusche machen.
Voll schön. Wow, danke schön, dass du das gemacht
hast. Vielen Dank.
Nichts zu danken.
Sehr schön.
Mach's gut, liebe Michi.
Ciao.
Was für ein Schlusswort, oder soll ich sagen, für Schlussgeräusche. Geräusche. Wirklich ein tolles Gespräch. Wir würden uns total freuen, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, wenn ihr uns eine Bewertung dalässt, damit wir einfach sehen, dass ihr mehr von dieser Art von Podcasts euch wünscht. Das wäre wunderschön. Wir fahren jetzt in den Urlaub nach Portugal. Verfolgt uns da gerne oder folgt uns gerne auf Instagram, um da nichts zu verpassen. Wir werden euch natürlich in Reels und in den Stories mitnehmen und euch ein bisschen Sommerfreude rüber schwemmen, denn es ist unser erster gemeinsamer Urlaub seit 4 Jahren.
Oh ja.
Nur wir beide, natürlich viel veganes Essen, das heißt, das wird auch da wieder spannend und natürlich nehmen wir Michis Buch mit, Unter Affen wird da unter der portugiesischen Sonne am Strand gelesen und auch wir freuen uns, wenn ihr euch das auch zu Gemüte führt, dieses Buch, ihr wisst ja, es ist für einen guten Zweck und wir wünschen euch einen wunderschönen Sonntag.
Lasst euch bitte maximal gut gehen und genießt die Zeit.
Ganz genau. Liebe geht raus. Vielen Dank, ihr Lieben, und bis ganz, ganz bald.
Ciao.